Herzlich willkommen, liebes Publikum. Wir freuen uns, dass Sie trotz des heißen Wetters so zahlreich hier erschienen sind. Und ich freue mich auch, dass ich heute mein Experteninterview hier live on stage von der BX Blogger Lounge durchführen darf. Denn normalerweise nehmen wir unsere Interviews im hauseigenen Studio in den Räumlichkeiten der BX Swiss auf und veröffentlichen die Experteninterviews über unseren YouTube-Channel BX Swiss TV. Heute machen wir eine Ausnahme. Wir haben unser Equipment eingepackt und unser Team mitgenommen. Und heute darf ich mein Experteninterview hier live on stage führen. Und als Experten für Rohstoffe habe ich heute den Professor Dr. Thorsten Denit bei mir. Normalerweise wäre auch der Jochen Steiger da, aber der ist leider krankheitsbedingt verhindert. So, lieber Thorsten, wir sprechen über das Thema Rohstoffmärkte im Chaos.
Mein Lieblingsthema. Vielen Dank für die Einladung, Olivia.
Ja, lieber Thorsten, wir haben Anfang August turbulente Handelstage erlebt und wir haben generell keine einfache Situation. Ich sage nur schwieriges geopolitisches Umfeld, Nahostkonflikt. Welchen Einfluss haben solche externen Faktoren auf die Rohstoffmärkte?
Ja, wir hatten so einen kleinen schwarzen Montag Anfang August. Das haben wir auf der Aktienseite gesehen. Der japanische Aktienmarkt intraday 16% im Minus, der amerikanische Markt mal 8% unter dem Tag, hat dann bei 5% Minus geschlossen, ist aber schnell wieder verdaut worden, wie es die letzten Monate immer so war. Erinnert mich so ein bisschen an die globale Finanzkrise, da war das Saldo nachher minus 50%. Also die Volatilität hat zugenommen, die Risiken, aber es war natürlich ein Punkt, der vor allen Dingen für die Edelmetalle und für den Goldpreis wieder sehr vorteilhaft war.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Welche Rohstoffe stehen also aktuell im Fokus? Du hast schon gesagt Gold.
Ja, zum einen, wir haben das Phänomen Wirtschaft ist ein bisschen schwach. Das heißt, wir haben ein bisschen schwächelnde Nachfrage, vor allen Dingen aus China. Das sieht man gerade bei den E-Autos, E-Mobility, das fährt ein bisschen runter, das sieht man an Preisen wie Lithium, Kobalt, aber auch bei den großen Metallen wie bei Kupfer, da kommt man im Prinzip von beiden Seiten, von der einen Seite Elektromobilität ein bisschen schwächer, aber auch die allgemeine Wirtschaft in China, die ein bisschen bremst, auf der anderen Seite der Wirtschaftsprozess hat auch einen Dämpfer auf den Ölpreis gebracht, darum sind die Rohstoffmärkte als Ganzes ein klein bisschen im Negativen die letzten Wochen. Aber die Edelmetalle und im Agrarbereich beispielsweise haben wir doch einen sehr starken Rückenwind. Die Edelmetalle, Goldpreis bei 2500, das ist ein Preis, den man sich vor 2-3 Jahren noch nicht hätte denken lassen. Ja, da wurde man noch für solche Preisprognosen belächelt. Der Silberpreis bei $30 ist gerade dabei, durch die $30-Marke durchzustarten. Ja, und im Bereich Agrar ist es, der treibt es sehr, sehr bunt.
Okay. Wenn ich jetzt mal bei den Edelmetallen bleibe, Silber und Gold, aus der Perspektive der privaten Anlegerinnen und Anleger habe ich ja verschiedene Optionen und Möglichkeiten zu investieren. Ich kann über ETFs davon partizipieren, ich kann mir physisches Gold kaufen oder sogar Minenaktien kaufen. Was sind so die Vor- und Nachteile oder was ist am vielversprechendsten?
Ja, vielleicht gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch. Es kommt auch ein bisschen darauf an, was man als Anleger damit machen möchte. Ja, ich beantworte gerne auch nachher Fragen in der Runde unten hier an den Tischen, wer das spezifischer wissen möchte. Grundsätzlich, gerade bei Edelmetallen wie Gold, hat der Anleger drei Möglichkeiten. Er kann ja zu einer Bank oder zu einem Edelmetallhändler gehen und Münzen und Barren kaufen und die entweder mit nach Hause nehmen. Dabei immer gesagt, bitte die Adresse bei mir hinterlassen. Ich weiß immer gern, wer Gold hat und wo die Leute wohnen. Ja, oder beispielsweise in den Banksafe legen. Das ist Möglichkeit Nummer eins. Die Möglichkeit Nummer zwei, ja, man kann für das Depot, für das Bankdepot ETFs, physisch gedeckte ETFs am besten kaufen, die Gold hinterlegt haben. Damit hat man es im Finanzbereich noch weiter drin, ist ein Goldpreis dran. Und wie du gerade richtig sagtest, es bleibt als dritte Möglichkeit auch das Investieren in Gold- und Silberminen. Ja, wobei der Vor- und Nachteil direkt in dieser Anlageklasse angefangen, der Vorteil, in der Goldhosse performen diese Werte besser als der Goldpreis, in der Goldbässe schlechter. Ja, das liegt an den Unternehmenszahlen und man ist einfach ein bisschen näher am Aktienmarkt. Also hier hat man ein bisschen mehr Spannung. Ja, wenn man so ein bisschen in der Ferrero-Welt bleibt, ein bisschen mehr Spannung, Spiel und Schokolade, aber auch ein bisschen mehr Risiko. Ja, für das Finanzdepot ist ein physischer ETF eigentlich sehr, sehr praktisch. Ja, aber viele Anleger gehen auch auf die Sicherheit, weil Gold natürlich einfach einen Ausweg aus dem normalen Finanzsystem, aus dem Dollar-System bietet und man sagt, man nimmt es mit nach Hause. Falls was passiert, ja, ich habe immer mal wieder den Spruch gehört, falls die Russen doch noch in die Schweiz kommen sollten, kann man immerhin das Gold noch nehmen und woanders hingehen. Ja? Und man muss nicht an die Banköffnungszeiten gebunden sein.
Nein. Okay, dann zum Abschluss würde ich gerne mit dir noch einen Blick so auf das Ende des Jahres, zweite Jahreshälfte richten und würde gerne wissen, für wieder die privaten Anleger und Anlegerinnen, welche Ereignisse müssen wir denn im Blick behalten, wenn wir in Rohstoffe investieren? Was wäre wichtig?
Ja, zum einen, es kommt ein bisschen auf die Sektoren an. Wenn wir in den Herbst, Winter gehen, spielen gerade im Energiebereich die nordatlantische Hurrikansaison eine Rolle. Ja, das heißt, wenn wir hier starke Stürme haben, das sind normalerweise Punkte, die den Ölpreis im vierten Quartal treiben. Das ist saisonal immer wieder zu beobachten. Aktuell haben wir ja den Wahlkampf in den USA. Es ist immer auch ein gern gesehenes Wahlgeschenk. Es macht keinen Unterschied, ob es die Demokraten oder Republikaner sind. Aber günstige Energiepreise wirkt sich immer sehr vorteilhaft für ein Wahlergebnis aus. Ja, das heißt, man kann immer sehen, dass zum Jahresende hier versucht wird, die Energiepreise im Zaun zu halten. Und sowas kommt natürlich dann zum Jahresanfang nächsten Jahres zurück. Das heißt, da würde ich mal auf den Energiepreis, auf den Ölpreis unter dem Aspekt im vierten Quartal schauen. Ein bisschen längerfristig, wenn wir auf die Aussichten schauen, sind die Industriemetalle sehr spannend. Ja, für alle ist es ja der Favorit Kupfer als großes Metall, wo einfach viele Ressourcen fehlen. Ja, hier haben große Investmenthäuser Preisprognosen von $15,000 die Tonne draufgeschrieben. Das ist zum Beispiel Goldman Sachs. Wir sind aktuell bei $9,000 die Tonne. Das sind natürlich sehr, sehr famose Aussichten. Investoren fragen mich immer, ist es jetzt eigentlich zu spät, in Gold zu investieren? Ja, das ist immer so die spannende Frage. Ich promote das Thema Gold in Depots seit über 20 Jahren. Ich habe vor 20 Jahren bei der Deutschen Bank meine erste Goldstudie geschrieben. Damals war der Goldpreis $360 im Durchschnitt. Ja, und ich würde auch vermuten, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass wir mal $3,600 auf dem Goldpreis sehen. Nicht dieses Jahr, wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr, aber mal fortgeschlossen. Weil Gold wird einfach getrieben durch die Geldmenge des Dollars, des Euros und anderer Währung neben dem Zinsen und die weitet sich aus. Das heißt, Papiergeld wird mehr, die Goldmenge kann man nicht vermehren, das ist wie ein Zähler-Nenner-Ding. Also über die mittlere Frist funktioniert das ganz gut. Ja, darum kurzfristig zu sagen, bei $2,500 Gold zu kaufen, da atmet man erstmal durch. Ich habe die Diskussion gerade mit meiner Frau im Auto geführt. Er sagte, wir brauchen noch was für eine Hochzeit, ein kleines Goldgeschenk. Ich sagte, können wir nicht was bei uns aus dem Tresor nehmen und wir kaufen, wenn es tiefer wird? Und ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass es nochmal signifikant billiger wird. Ja? Und nein, wir verkaufen nicht aus dem Tresor.
Danke für die Anekdote. Und jetzt noch vielleicht die letzte Frage von meiner Seite her. Welche Rohstoffe neben Gold hast du persönlich im Blick?
Ich habe so eine Handvoll Rohstoffe im Blick, die so zu meinen Favoriten zählen. Man kann aber sagen, der gesamte Rohstoffmarkt, wenn wir auf sowas wie einen Bloomberg Rohstoffindex schauen oder auf den Goldman Sachs Rohstoffindex, da sind die 18 bis 20, 22 größten Rohstoffe einfach nach ihren Produktionswerten gewichtet enthalten. Der gesamte Rohstoffmarkt ist im Verhältnis zu Aktien einfach günstig. Ja, und der funktioniert einfach antizyklisch. Ja, das heißt, wenn die Aktien steigen, ja, sind Rohstoffe nicht so sehr spannend. Ja, wenn die Aktien fallen hingegen, bieten Rohstoffe Stabilität. Es macht also Sinn, unter Schwankungsgesichtspunkten so eine Rohstoffbasis zu haben. Sowas kann man sehr gut über den ETF machen. Ja, wer spezifisch mal in den Rohstoffsektor reingucken möchte, man hört so ein bisschen raus, Kupfer mag ich sehr, Gold, Silber. Ich denke, Silber ist zwar riskanter als Gold, aber Silber ist da schon der Favorit, weil hier könnte man $40-$50 als Preis über die nächsten Monate schon sehen, um einfach an die alten Hochs zu laufen, während der Goldpreis bereits bei neuen Hochs ist. Ja, im Agrarbereich halte ich mich bei den Preisen zurück. Ja, zum Beispiel Kakao ist ja der bestperformende Rohstoff dieses Jahr. Wir sind von $2,500 die Tonne auf über $11,000 die Tonne gelaufen. Das ist natürlich eine Blase, sowas normalisiert sich wieder. Ja, aber auf der anderen Seite sind die Getreidemärkte sehr günstig. Ja, das heißt Weizen, Mais. Der Kupferpreis sieht spannend aus, der ist jetzt einfach ein bisschen tief aufgrund der Wirtschaftszahlen. Ja, und wenn man im Energiebereich schaut, wir haben einfach dieses Sauberwaschen vom Uranmarkt. Geht jetzt Sauberwaschen, weil die EU sagt ja jetzt neuerdings, Uran-Nukleartechnik ist ja CO2-neutral, damit grün, damit der Garant, dass man die grüne Energiewende hinbekommt. Ohne geht es nicht von der Seite. Das heißt, man hat plötzlich ein Saubermanns-Image und der Sektor wächst sehr stark. Ist zwar eine sehr, sehr kleine Nische in einem sehr kleinen Markt, aber trotzdem interessant. Das wäre meine Nummer 4.
Okay, vielen lieben Dank für diesen Überblick und diese Details. So, das war's von meiner Seite mit Fragen. Liebes Publikum, wenn Sie Fragen haben, wir stehen parat. Die Katrin hat ein Mikro und Sie können jetzt gerne die Chance nutzen. Oh, da, hier vorne.
Sonst wäre die erste wahrscheinliche Frage, bevor wir einsteigen, warum hat der Denin so viel Schokolade gegessen, wenn die Schokolade so hoch ist, ja, wenn man das ansieht. Aber das soll bis zum Spätsommer eigentlich wieder ein bisschen weniger werden.
Längerfristig von den Ressourcen bis 15 Jahren sehr knapp werden könnte.
Also welche Einzelmärkte?
Ja. Lithium oder wieso weiter, wo man viel weniger im Internet liest. Silber, Gold, das ist man relativ sehr gut informiert, aber über die anderen Märkte ist man sehr vorsichtig und wird nicht im Kleinen etwas mehr weitergeben.
Und ich sehe das genauso wie Sie. Ich analysiere seit über 20 Jahren Rohstoff. Ich habe das bei der Deutschen Bank in Frankfurt angefangen, 2003. Und 80% des Interesses, ja, das kommt immer auf das Thema Gold und auf das Thema Öl. Ja, und dann haben wir noch 20% verteilt auf alles andere. Das ist dann sehr, sehr klein. Es gibt ein paar Bereiche, wenn man so mal Gold rausnimmt. Bei Gold würde ich immer anders sehen. Gold und der Rohstoffmarkt sind zwei unterschiedliche Füße. Ja, Gold ist ein Rohstoff von der einen Seite, Gold ist aber auch eine Währung. Gold ist aber nicht getrieben vom Wirtschaftsprozess wie alle anderen Rohstoffe, ja, sondern Gold ist getrieben von der Zinsentwicklung, ja, von der Inflation, von weiteren makroökonomischen Größen, Geldmenge und natürlich einfach, wenn man Zentralbanken ansieht, was die Zentralbanken am Markt machen. Darum, Gold muss man sowieso im Depot haben, abseits der Rohstoffe. Und Rohstoffe, wenn man da in den Bereich reinguckt, sehen wir einen sehr großen Trend. Und das ist quasi die lange Antwort auf die Frage. Der Trend geht von Energie hin zu Metallen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Verschiebung vom Carbon, wir sagen das Carbon-Zeitalter, das Kohlenstoff-Zeitalter hin zur grünen Energiewende. Die grüne Energiewende funktioniert mit Metallen. Und bei Metallen sind wir dann bei Kupfer, bei Nickel, selbst mit ein bisschen bei Aluminium und bei den kleinen Metallen wie Lithium, Kobalt und den seltenen Erdenmetallen. Die seltenen Erdenmetalle sind vor dem Hintergrund Hightech sehr, sehr spannend. Man wird sie weiterhin brauchen. Ja, und die Preise steigen deswegen, weil die Anbieter aus China rausgehen. Ja, China ist verantwortlich für fast 90% der seltenen Erden, der raffinierten Produkte. Ja, das ist eine sehr große Handelsmacht. Das ist so ein bisschen wie die OPEC bei Öl. Ja, und bei seltenen Erden ist es so, China ist so mächtig in diesem Bereich, man hat das vernachlässigt, weil das Thema ist, es ist unattraktiv, es ist dreckig, es ist kostenintensiv. Deswegen hat man das an China gegeben, die haben damit kein Problem gehabt. Jetzt sagt man, die Abhängigkeit ist zu groß, China ist politisch nicht der gewünschte Partner. Man geht jetzt plötzlich nach USA, nach Schweden und zu anderen Ländern und baut Förderung auf. Dieses Aufbauen der Förderung kostet mehr Geld, das kostet die Unternehmen mehr Geld, das kostet uns mehr Geld, die Produkte kaufen. Dafür reduziert man die Abhängigkeit von China. Und das ist der Garant beispielsweise, dass über die nächsten Jahre, wenn man den Zeithorizont, sagen wir mal, auf 8 bis 10 Jahre sehen, diese Komponenten von ihrem iPhone, Uhren, Computern einfach teurer werden. Sehr, sehr klein. Macht für mich sogar mehr Sinn als Lithium. Lithium hat momentan einfach die hohe Nachfrage durch die Elektromobilität. Aber wenn Sie den Zeithorizont auf 8 bis 10 Jahren strecken, kann es sein, dass wir hier im Batteriebereich auch schnell neue und bessere Technologien haben, die zum Beispiel auf Magnesium basieren. Ja, darum wäre ich bei Lithium direkt ein bisschen vorsichtiger.
Dankeschön. Noch eine Frage oder? Hier vorne.
Die Umweltverschmutzung ist ja enorm. Und die Konzerninitiative, da wird es ja auch nicht billiger, günstiger, oder? Wie geht man damit um? Ich meine, das können Sie ja nicht planen. Aber wenn man weiß, wie viele Leute sterben und vergiftet werden und so weiter, vertrieben werden, und wenn man das unterbinden will, ich habe keine Lösung für das, nicht?
Nein, die Lösung würde in deutlich höheren Preisen liegen, wenn man halt diese Umwelteffekte mit einpreisen müsste und damit quasi das Recycling, die Förderung sauberer machen würde. Der springende Punkt, warum China ja sich über Jahre zu diesem dominierenden Anbieter von seltenen Erden entwickelt hat, ist der mangelnde Umweltschutz. Weil man gesagt hat, so ein Gebiet so groß wie Deutschland beispielsweise geografisch einfach mit Thorium radioaktiv zu verseuchen oder einfach das Zeug in die Landschaft zu kippen, Landschaft hat China halt genug, im Sinne von der Größe, auch wenn es danach eine Wüste ist. Und darum hat man das gemacht, weil es profitabel war. Man kommt langsam davon weg, das sieht man auf der Energieseite auch. China baut die meisten oder die größte Anzahl von neuen Kernreaktoren. Ja, und das Wachstum bei Kohlereaktoren oder Kohlekraftwerken geht dagegen zurück. Ja, das geht gerade über den Berg und man geht eher auf nuklear, weil man sagt, danach hat man zumindest kein CO2 mehr. Ja, aber der Umweltaspekt, das ist der springende Punkt. Ja, die Goldindustrie ist meistens schneller. Ja, was man in der Goldindustrie mit ESG, mit diesen Umweltstandards und Sozialstandards und Unternehmensführungsstandards sieht, das kommt in den anderen Rohstoffsektoren über die nächsten Jahre auch an. Ja, und beispielsweise das, was man sagt, Ölkatastrophe, brennende Ölplattformen, Ölpest, auslaufende Schiffe, ja, diese furchtbaren Bilder in der Presse, ja, das ist gar nichts dagegen, wenn man sieht, wenn sich das verschiebt zu den erneuerbaren Energien, was einfach die Metallförderung an Dreck hinterlassen kann, wenn man es nicht vernünftig macht. Und da sind wir dann wieder genau bei dem Punkt Kosten.
Dankeschön. Gut, lieber Thorsten, du bist ja noch bei uns hier in der BX-Blogger-Lounge. Also wer noch Fragen hat, kann sich gerne an den Thorsten wenden. Ich sage vielen lieben Dank. Das Interview werden wir ausstrahlen in der nächsten Woche auf unserem YouTube-Channel BXWIST-TV. Und ja, viel Spaß euch noch beim Börsentag Zürich.
Danke, hat Spaß gemacht.
Ja, bis später. Dankeschön.